Globale Politik hörbar. Ein Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Am 6. und 7. Dezember 2016 veranstaltete die Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der Hans-Böckler-Stiftung und dem Forum für Menschenrechte eine Konferenz mit dem Titel 50 Jahre UN-Sozialpakt. Ein Pakt gegen Ausbeutung und Not? Schon im Titel zeichnete sich ab, dass hier ein internationales Abkommen geehrt, aber auch kritisch hinterfragt werden sollte. Was beinhaltet dieser UN-Sozialpakt im Einzelnen? Erich Wittenberg fasst zusammen.
Am 16. Dezember 1966, also vor 50 Jahren, wurde der UN-Sozialpakt von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. In diesem multilateralen völkerrechtlichen Vertrag werden wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und deren Einhaltung durch die Vereinten Nationen überwacht. Aufbauend auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 trat der UN-Sozialpakt 10 Jahre nach seiner Verabschiedung in Kraft. Er ist neben dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das wichtigste Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen. Kernstück des UN-Sozialpaktes sind 31 Artikel. Dazu gehören unter anderem die Gleichberechtigung von Frau und Mann, das Recht auf Arbeit, das Recht auf angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleiche Arbeit, das Recht auf Streik, das Verbot von Zwangsehen und das Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher oder sozialer Ausbeutung von Kindern. Darüber hinaus definiert der UN-Sozialpakt das Recht auf Schutz vor Hunger, das Recht auf Bildung, auf Teilnahme am kulturellen Leben und auf Freiheit der Forschung. Alle Rechte sind diskriminierungsfrei, das heißt, sie gelten gleichermaßen für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Sprache oder sozialer Herkunft. Deutschland ist nach der 1968 erfolgten Ratifizierung seit Inkrafttreten des UN-Sozialpaktes am 17. Dezember 1973 völkerrechtlich daran gebunden. Noch immer hat die deutsche Bundesregierung das Zusatzprotokoll des UN-Sozialpaktes nicht ratifiziert, welches Menschen, deren wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte verletzt wurden, die Möglichkeit einräumt, sich an den sogenannten UN-Sozialausschuss zu wenden.
Auftakt der Konferenz bildete eine Podiumsdiskussion, die sowohl Fakten wie auch Kritik an der Umsetzung des UN-Sozialpaktes vor Augen hielt. Deutschland hat den UN-Sozialpakt 1968 ratifiziert und ist seit dessen Inkrafttreten am 17. Dezember 1973 völkerrechtlich daran gebunden. Und Deutschland hat mit Ausnahme der Wanderarbeiterkonvention alle UN-Menschenrechtskernabkommen ratifiziert. Auch den UN-Sozialpakt, sagt Michael Krennerich vom Forum Menschenrechte in seinem Einführungsvortrag. Deutschland hat sich damit verpflichtet, die dort niedergelegten Rechte umzusetzen. Allerdings habe sich die Bundesrepublik nicht allen Kontrollmechanismen des UN-Sozialpaktes unterworfen, so Krennerich weiter.
Zwar kommt die Bundesregierung ihren Berichtspflichten nach, legt also alle etwa 5 Jahre in ihr einen Staatenbericht an den UN-Ausschuss Rechenschaft darüber ab, wie Deutschland den UN-Sozialpakt umsetzt. Doch hat Deutschland noch nicht das Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt ratifiziert, welches auch ein Beschwerdeverfahren beinhaltet. Es würde einzelnen Personen die Möglichkeit einräumen, nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges, eine Beschwerde beim UN-Ausschuss einzureichen, wenn diese sich in ihren Rechten des UN-Sozialpaktes verletzt sehen.
Das Zusatzprotokoll wurde bereits 2008 verabschiedet, doch die Bundesregierung verweigert die Unterschrift mit dem Hinweis auf Klärungs- und Prüfungsbedarf. Da Deutschland die Menschenrechte in anderen Ländern anmahnt, ergibt sich ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Während die Bundesregierung außen- und entwicklungspolitisch die sozialen Menschenrechte lautstark einfordert und auch fördert, lässt sie im eigenen Land nicht zu, dass sich Menschen gegen Verletzung der Paktrechte in Deutschland vor der UN beschweren können. Auch im Ausland wird dies registriert. Bei dem allgemeinen Überprüfungsverfahren im UN-Menschenrechtsrat forderten viele Staaten die Bundesregierung auf, das Zusatzprotokoll zu ratifizieren.
In Südafrika fragt man sich, warum Zusatzprotokolle unterschrieben werden sollen, wenn sich selbst entwickelte Länder wie Deutschland verweigern, sagt Kulikani Moyo vom Johannesburg-Mandela-Institut.
Deutschland nimmt hier einen sehr interessanten Standpunkt ein. In Südafrika haben wir eine ähnliche Situation. Da Südafrika zwar im Januar 2015 den Sozialpakt ratifiziert hat, sich aber gegen die Ratifizierung des Fakultativprotokolls entschieden hat. Gegenwärtig ist es also eine unserer Aufgaben, durch Lobbyarbeit sicherzustellen, dass Südafrika auch das Fakultativprotokoll ratifiziert. Sonst könnte Südafrika natürlich auf einige Industrieländer verweisen und argumentieren, wenn Industrieländer wie Deutschland das Protokoll nicht ratifiziert haben, braucht man auf uns deswegen auch keinen Druck auszuüben.
Warum es in Deutschland Widerstände gibt, das Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt zu unterschreiben, erläutert Susanne Hoffmann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Es stecken Ängste, Besorgnisse der Fachabteilungen dahinter, dass Rechte, obwohl wir sie materiell ratifiziert haben, dass diese Rechte in dem Augenblick, wo sie zugänglich gemacht werden für Beschwerdeverfahren, plötzlich irgendwie so eine große Wolke an unersättlich riesigen, massenhaften Verfahren auslösen könnten. Wir sehen das in der internationalen Abteilung anders. Man kann sich da auch einfach mal anschauen, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen für solche Beschwerdemechanismen.
Frank Zach vom DGB-Bundesvorstand konterte, dass die sozialen Menschenrechte nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland wichtig sind. Vor allem was die Beschäftigungsrechte von Arbeitnehmern angeht, die in vielen europäischen Ländern zurückgefahren wurden, sollte sich auch Europa an die sozialen Menschenrechte halten, so Frank Zach.
Wenn man sich manchmal die Kritik des Wirtschafts- und Sozialrats der UN beim letzten Bericht der Bundesregierung anschaut, dann sieht man da sehr klar, dass die eigentlich einfordern auch von den jeweiligen Regierungen, ihr habt euch nicht weiterentwickelt, ihr seid nicht stehen geblieben, sondern ihr seid teilweise zurückgegangen. Und das ist gerade in der Sozialpolitik unwahrscheinlich wichtig, weil wenn man sich anschaut, wo im Grunde genommen der UN-Sozialpakt gerade auch gestört ist, dann ist es gerade oftmals eben halt Europa, was da mit einem sehr, sehr schlechten Beispiel vorangeht.
In Ländern, in denen der Staat keine ausreichenden Strukturen hat, kommt zudem den international operierenden Unternehmen eine besondere Bedeutung zu. Sie sollten dafür sorgen, dass ihre Arbeitsbedingungen vor Ort den Kriterien des UN-Sozialpaktes entsprechen. Zwar hat die Bundesregierung mit der Erstellung eines nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte begonnen, um die Leitprinzipien der Vereinten Nationen eben für Wirtschaft und Menschenrechte umzusetzen, jedoch kritisiert Beate Rudolph, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, dass dieser Aktionsplan keine verbindlichen Regelungen für die Wirtschaft enthalte.
Wenn ich es richtig sehe, enthält der Aktionsplan keine spezifischen Regelungen für öffentliche Unternehmen. Das wäre ein Bereich gewesen, wo Deutschland hätte voranschreiten können, wo man sagen kann, öffentliche Unternehmen haben einen öffentlichen Auftrag. Das heißt, hier handelt der Staat, wenn auch privatrechtlich, aber muss er nicht dann dafür sorgen, dass dort die Menschenrechte geachtet werden? Warum ist das nicht gelungen? Das wäre etwas gewesen, wo man hätte zeigen können, wirtschaftlich-soziale Rechte nehmen wir ernst und setzen sie um in einem Bereich, in dem es dann nicht darum geht, dass der Staat Geld zahlen muss, sondern einfach nur, dass er in einer spezifischen Handlungsform die sozialen Menschenrechte achtet.
Unternehmen, Gewerkschaften, die Bundesregierung und auch die Zivilgesellschaft müssen Wege finden, da waren sich die Diskutanten einig, die Menschenrechte mit all den Möglichkeiten, die wir haben, durchzusetzen und nach vorne zu bringen. Menschenrechte sind unteilbar. Es gehe nicht an, wie es Beate Rudolph formulierte, dass man nur einzelne Menschenrechte verwirklicht und nur auf bürgerliche und politische Menschenrechte schaut, denn ohne die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte sei Freiheit in einem Staat nicht möglich. Am folgenden Tag wurde in insgesamt 6 Workshops analysiert, wie es mit der Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in Deutschland und international bestellt ist. Simon Stein, Senior Advisor bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf, beschrieb, wo sich die Artikel des UN-Sozialpaktes mit den Bestimmungen der ILO überschneiden.
die vier Grundprinzipien: Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlung, Freiheit von der Kinderarbeit, von der Zwangsarbeit und Freiheit von der Diskriminierung in der Welt der Arbeit. Und die sieht man auch im VM-Pakt von 66. Wir haben die natürlich in unserer Erklärung von 98 verfassungsmäßig alle Mitgliedstaaten verpflichtend auch im Begriffen. Und da sehen wir die allerwichtigsten Feld für unsere Arbeit als VN-Organisation.
Um das Thema Arbeit ging es auch in einem der weiteren Workshops, konkret um das Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Antje Ruhmann von Terre des Hommes Deutschland sieht den UN-Sozialpakt als Basisinstrument, um Kinderrechte weltweit einzufordern und umzusetzen.
Der Sozialpakt hat für unsere Arbeit als Kinderrechtsorganisation erstmal indirekte Bedeutung. Für uns ist er Wegbereiter der Verankerung von Menschenrechten auf internationaler Ebene. Viel spezifischer sind aber die Rechte von Kindern in der Kinderrechtskonvention dargelegt. Deswegen ist das eigentlich der Referenzrahmen, auf den wir uns beziehen. Der wäre aber ohne den Sozialpakt gar nicht erst entstanden.
Wie können die Kinderrechte denn besser umgesetzt werden? Was fließt da in Ihre Arbeit ein?
Wir machen uns dafür stark, dass die Kinderrechte in sämtlichen Ländern stärker umgesetzt werden und nutzen dafür im Prinzip alle Mechanismen, die diese Konvention mit sich bringt. Das heißt, wir versuchen also die Staaten auf ihre Pflichten zu berufen. Wir versuchen uns dafür einzusetzen, dass auch Dritte, also das familiäre Umfeld oder eben auch Wirtschaftsakteure, sich verantwortlich fühlen für die Umsetzung von Kinderrechten und berufen uns dabei sehr stark auf die Konvention als solche und natürlich auch die Pakte, die dahinter stehen.
Ein weiteres soziales Recht ist das Recht auf Gesundheit. Hier geht es zunächst einmal um die Verfügbarkeit und den Zugang zum Medizinbetrieb. Die größten Probleme beim Thema Gesundheit sind krankmachende oder ungesunde Arbeitsbedingungen, Armut und fehlender Zugang zu gesundheitlichen Leistungen, Stichwort Zweiklassenmedizin. Knut Lambertin vom DGB-Bundesvorstand Abteilung Sozialpolitik hielt dazu ein Impulsreferat in einem weiteren Workshop und hatte auch konkrete Forderungen.
Die größten Probleme sind Fragen des Zugangs, des unterschiedlichen Zugangs und des Rechtsstatus der Menschen hier, vom sozialversicherungspflichtig abgesicherten Arbeitnehmer bis zum irregulären Flüchtling, der hier ohne Papiere landet. Wir können in der Praxis feststellen, dass es schon schwierig ist für Arbeitnehmer, die eigentlich ja einen direkten Zugang auch zum Krankenversicherungssystem in Deutschland haben müssten, aufgrund ihres Beschäftigungsverhältnisses. Das deutsche Sozialsystem schwierig zu verstehen ist. Es ist gut, aber es ist für Leute schwierig zu verstehen. Wir sind auch der Meinung, dass das Asylbewerberleistungsgesetz mit seinen Leistungen nicht dem UN-Sozialpakt entspricht und deswegen sind wir für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Wie sieht es aus beim Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zur Arbeit? Henny Engels vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland versteht den UN-Sozialpakt als einen Beginn, der aber durch nationale Gesetzgebung noch stärker flankiert werden müsse.
Es gibt Branchen, die eher, sage ich mal, ein verschlossenes Klima haben. Das sind so traditionelle wie Bau, Elektrotechnik etc. Es gibt offenere Bereiche wie Medien, Universitäten, Forschungszusammenhänge. Und die Kirchen, da muss man fairerweise sagen, das ist unterschiedlich. Insbesondere die katholische Kirche hat aufgrund ihrer Lehramtsüberzeugung ein großes Problem in dieser Frage und öffnet sich im Schneckentempo. Es gibt ein paar, die mittlerweile anders formulieren, aber es ist nach wie vor eine riesige Baustelle. Das Zentrale ist, glaube ich, ein anderes gesellschaftliches Klima zu schaffen, was also die Wirklichkeit ohne Vorurteile anerkennt. Das heißt also sexuelle Vielfalt, Vielfalt aufgrund anderer Herkunft, Traditionen, kulturellen Religionen etc. Weil ich glaube, dass alle anderen Bereiche, dann auch die Arbeitswelt, dem nachfolgen.
Expertinnen wie interessiertes Publikum diskutierten in der Friedrich-Ebert-Stiftung noch bis zum Abend, wie der UN-Sozialpakt stärker genutzt werden kann, um die WSK-Rechte wirksamer durchzusetzen. Es ist viel bewirkt worden in den vergangenen 50 Jahren, darüber war man sich einig. Aber wenn selbst Deutschland das Zusatzprotokoll nicht unterzeichnet, wird die grundlegende Verpflichtung des UN-Sozialpaktes konterkariert. Auch sollten internationale Handelsabkommen im Hinblick auf die Erhaltung der Rechte des UN-Sozialpaktes überprüft werden. Simon Stein plädierte dafür, den enttäuschten amerikanischen Arbeiter in Pennsylvania genauso ernst zu nehmen wie den landlos gewordenen indischen Bauern in Uttar Pradesh. Ein Ergebnis der Konferenz könnte sein, einzelne Projekte haben sicherlich ihre Berechtigung, Doch das reicht nicht aus. Es braucht eine grundlegende wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wende. Das 50-jährige Jubiläum des UN-Sozialpaktes bietet den entsprechenden Rahmen. Dass genau darüber wieder nachgedacht und mehr Anstrengungen unternommen werden, um ein lebenswertes Umfeld und gute Arbeitsbedingungen mit gleichwertigen sozialen Grundlagen zu ermöglichen.
Sie hörten einen Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.